Drachenlord. Rainer Winkler. Vorwort. Das Buch soll keine Biografie werden. Noch habe ich vor, mit dem Buch einen Roman zu schreiben. Es soll vielmehr so was werden wie eine Mischung aus beiden. Mein Leben hat nicht wirklich viel Gutes gehabt. Eher im Gegenteil. Mein Leben war schon von meiner Großmutter nicht gewollt, obwohl sie mir das nie zeigte und nie so empfand. Erfahren habe ich das erst viele Jahre später. Weiter ging es in meiner Schulzeit, in der ich nahezu pausenlos geärgert wurde, weil ich sehr emotional reagieren konnte und entweder mit Wut oder Trauer, also Tränen, reagiert habe. Nach der Schule kam ich ins Berufsleben, in dem ich noch viel schlechter dran war als in den Jahren zuvor, wobei es die ersten Jahre keinerlei Hass, Aggression oder ähnliches gab, jedenfalls nichts gegen mich als solches. Fast exakt 4 Jahre später starb meine andere Großmutter, die ich immer sehr geliebt hatte, und nicht ganz ein Jahr später mein Vater. Mit ihm hatte ich die vergangenen 6, 10 Jahre immer mehr Probleme, aber dennoch war es ein harter Verlust. Als ich dann knapp ein Jahr später, ich bezeichne die 3 Jahre, in denen meine Oma starb, mein Vater und die Firma, in der ich arbeitete, gerne als meine 3 Höllenjahre, ging die Firma, in der ich angestellt war, pleite und ich stand binnen einen Monats ohne Job da. Ich hatte in diesem letzten Jahr der Firma angefangen, Videos im Internet zu machen, allerdings nur als Spaß und für meine Freunde und Kollegen, worüber wir auch immer alle lachten. Aber es sollte sich im Lauf der darauf folgenden 2 Jahre einige entscheidende Dinge ändern. Mein Leben, was bis dahin, als die Firma pleite ging, halbwegs normal war, wurde binnen der darauf folgenden 5 Jahre beinahe komplett zerstört. Dieses Buch soll nun eine Geschichte werden, die meinen Gang durch das Leben beschreibt. Wie ich schon sagte, soll es allerdings keine Biografie werden und ebenso wenig soll es ein Roman werden. Es soll einfach eine Geschichte sein, die mein reales Leben umschreibt und zeigt, wie ich und wer ich wirklich bin. Der Versuch, sein eigenes Selbst auf Papier oder heutzutage in Elektronik festzuhalten, ist sicher schwer, aber ich versuche auch, meine Gefühle, meine Emotionen und alles andere so genau wie ich kann wiederzugeben. Ich beginne, wie alles beginnt, mit dem Anfang meines Lebens. Kapitel 1. Rainer. Geboren wurde ich im Krankenhaus Neustadt an der Aisch, welches ebenfalls die Landkreishauptstadt war, in der ich fast mein ganzes Leben verbringen würde. Wirklich viel erzählen kann ich selbst nicht darüber, da ich selbst mich natürlich nicht daran erinnern kann, wie es war. Daher schreibe ich darüber, was ich durch die Erzählungen weiß, derer, die dabei waren. Meine Mutter meinte immer, dass sie wohl rund 26 Stunden in den Wehen gelegen hatte. Etwas langsam bin ich ja heute auch, und das zeigte sich wohl auch da schon. Ich lasse es eben gerne ruhig angehen. Vielmehr weiß ich darüber nicht. Es ist im August gewesen, also im Hochsommer. Daher gehe ich davon aus, dass es heiß war. Wie ich im Vorwort schon angesprochen hatte, war meine Großmutter, also die Mutter meines Vaters, nicht besonders angetan davon, dass ich unterwegs war. Nach einer Erzählung meiner Mutter wusste ich, dass sie zu meiner Mutter, als sie sagte, sie sei schwanger, meiner Mutter direkt ins Gesicht gesagt hat: die blöde Kuh. Nach meiner Mutter war das die Reaktion darauf, dass ihr klar wurde, dass sie meine Mutter nicht loswerden konnte, da ich jetzt unterwegs war. Beschwerden kann ich mich über meine Großmutter allerdings nicht. Sie und meine Mutter haben sich gestritten und das bekamen wir, also ich und meine Schwester, auch oft mit. Aber wenn dir etwas immer passiert und du damit aufwächst, schenkst du dem Ganzen natürlich kaum bis keine Beachtung. Für uns als Kinder war das nichts Ungewöhnliches. Aber sowohl ich als auch meine Schwester hat unsere Großmutter immer gut behandelt. Mich sogar etwas bevorzugt, wie mir später auffiel. Vermutlich, weil ich meinem Vater ähnelte, der ja ihr Sohn war. Meine Schwester kam zwar auch nicht gerade nach meiner Mutter, aber vielleicht lag es einfach daran, dass sie ein Mädchen war. Ich weiß es nicht und ich habe damals auch nie gefragt. Heute kann ich es nicht mehr zurück zu meiner Geburt. Ich kann, wie gesagt, nicht sonderlich viel dazu sagen. Ich bin letztlich ja kaum mehr als Bündel aus Gefühlen gewesen, welches noch nicht bewusst dachte, oder um es etwas besser auszudrücken, ich erinnere mich zumindest heute nicht mehr daran, was ich gedacht haben könnte. Mein Vater war ein großer und starker Mann. Meine Mutter war eine liebevolle Frau, die uns Kinder immer und vor allem beschützen wollte. Die ersten Jahre meines Lebens sind für mich genauso wenig erkennbar wie meine Geburt, obwohl ich hier und da noch kleine Fetzen an Erinnerungen habe. Auch ohne ein Bild, das ich im Schrank habe, weiß ich noch, dass ich immer nackig rumlief, nur mit einem Shirt bekleidet. Komisch wäreweise ist es heute noch so. Ich habe mich irgendwie nie wohl gefühlt, ohne Shirt rumzulaufen. Untenrum dagegen hat mich nie gestört, wenn ich nichts anhatte oder heutzutage habe. Mit etwa, ich glaube, ich war 3, kam ich in den Kindergarten. Ich war immer sehr schüchtern, vor allem zu der Zeit, und da ich immer so zurückhaltend war, machte sich meine Mutter nach ihrer eigenen Aussage damals Sorgen um mich. Machte sich Sorgen darum, dass ich weinen und schreien würde, weil ich nicht wollte, dass sie mich alleine ließ. Ich Ich weiß heute nichts mehr von dem einen Tag, aber ich habe heute noch einige Bilder und sogar einige Empfindungen in mir, die ich damals hatte. Meine beiden Nachbarn, mit denen ich aufgewachsen bin und die ich kannte und mochte, waren auch in diesem Kindergarten. Anders als meine Mutter dachte, habe ich nicht geweint, ja nicht mal groß drüber nachgedacht. Ich sah die beiden, die ich kannte, und ging ohne groß auf etwas anderes zu achten zu ihnen und setzte mich zu ihnen auf den Boden und fing an, mit ihnen zu spielen. Wie gesagt, ich erinnere mich nicht daran, nur was meine Mutter in späteren Jahren immer sagte, dass sie überrascht war und auch etwas geschockt, dass ich so ohne weiteres weg war mit den Gedanken. Sie schien mich noch verabschieden zu wollen, aber sie konnte mich wohl kaum los, also dass ich ihr noch einen Kuss gab und mich verabschiedete. Was ich noch weiß, ist der Schock, den ich dann bekam, als ich einige Zeit, als ich keine Lust mehr auf Spielen hatte, festgestellt habe, dass sie weg war. Ich fing an zu weinen und reagierte vermutlich genauso, wie sie es anfangs befürchtet hatte. Ich habe nur ganz kleine bruchstückhafte Erinnerungen daran. Ich weiß noch, dass ich mit einer der Kindergärtnerinnen außen vor dem Gruppenraum saß, unter meinem Marienkäfer, der mein Namensschild Aufkleber war, und sie auf mich einredete. Das Seltsame daran ist, wenn ich heute drüber nachdenke, dass es mir mehr wie eine Szene vorkommt, die ich beobachtete, als dass ich es war, mit dem gesprochen wurde. An viel mehr aus der Zeit kann ich mich nicht mehr erinnern. Ich weiß noch, wo der Kindergarten ist, oder besser, war denn etwa ein Jahr. Mein erstes waren wir in dem Keller der katholischen Kirche, was ich bis heute lustig finde, denn auch wenn ich heute streng genommen Atheist bin, so wurde ich als Kind getauft und konfirmiert, was bedeutet, dass ich eigentlich zum evangelischen Glauben gehöre, nicht zum katholischen. Der Kindergarten, in den ich eigentlich gehörte, wurde zu der damaligen Zeit gerade erst gebaut und war noch nicht fertig. Daher dieses eine Jahr. Am Ende waren wir dann die darauf folgenden Jahre in dem neu gebauten Kindergarten. Ich weiß noch, wie die Räume aussahen und wie alles weitere dort ist. Der gigantische Spielplatz und die gigantische Turnhalle. Aber das war es auch fast. Die wenigen Erinnerungen behalte ich für mich, die ich darüber hinaus noch habe, denn nicht alles davon sollte groß erzählt werden. Im Prinzip waren es die normalen Spiele, die Kinder eben machen, wenn sie so unschuldig sind und nichts davon wissen, oder generell einfach unwichtige Details, wie dass ich gerne in dem Sandkasten gespielt habe oder ähnliches. Die Zeit verging und ich wurde 6 Jahre alt. Meine Mutter wollte mich, da ich ja wie gesagt im August geboren wurde, dass ich mit 7 eingeschult wurde. Ich weiß, dass mich das ärgerte, da ich inzwischen gemerkt hatte, dass einige der Kinder nicht wieder kamen nach den Ferien. Damals wusste ich nicht, was das heißt, und als ich das Wort Schul aufschnappte, habe ich meine Mutter und meinen Vater öfter danach gefragt und mich gewundert, warum ich nicht aufdürfte, da ich ja genauso alt war wie die anderen Kinder, die nicht wiederkamen. Eingeschult wurde ich dann letztlich mit 7 Jahren. Etwas, was ich bis heute hasse, ist die Tatsache, dass ich in eine andere Schule kam als meine Freunde aus dem Kindergarten. Emskirchen, der Markt, in dem ich lebte, oder besser in dessen Nähe ich lebte, war nicht gerade groß, und im Normalfall kannte man sich untereinander, wenn man im gleichen Alter war, im Falle älterer oder jüngere meist sogar auch, weil es die größeren Geschwister oder Verwandten derer war, die man kannte. Hätte ich gewusst, was auf mich die kommenden 10 Jahre zukam, hätte ich vermutlich gar nicht darauf bestanden, in die Schule zu dürfen. Ich wurde kurz vor Beginn des Schuljahres geboren. Das bedeutet, oder besser, so war es damals, dass man entweder einen Test machen konnte, bei dem entschieden wurde, dass man mit 6 eingeschult werden konnte, oder man noch ein Jahr warten sollte. Meine Mutter allerdings hat diesen Test aus Gründen, die vermutlich nur sie selbst versteht, beschlossen, dass ich den Test, trotz dass ich mit 7 eingeschult werden sollte, machen muss. Und im Prinzip war das im Untergang. Dieser Test hatte dafür gesorgt, dass ich in eine Förderschule kam. Hierzu sollte ich noch sagen, dass es mehrere gab. Es gab einmal die in Dittesheim, in der ich war, bis ich die 3 der Grundschule abgeschlossen hatte, und kam anschließend nach Bad Windsheim, wo ich weitere 7 Jahre verbrachte. Abgeschlossen habe ich meine Schule in der 9. Klasse. Und jetzt wird vermutlich der eine oder andere nachrechnen und nicken, ich hätte einen Fehler gemacht, oder aber dass ich sitzen geblieben sei. Das stimmte allerdings nicht. Alle, die mit mir von der Grundschule in die Förderschule kamen, mussten alle die 3. Klasse wiederholen. Für die, die nun meinen, dass die gesamte Klasse sitzen geblieben ist, kläre ich es nochmal kurz auf. In den 3 Jahren, also Klasse 1, 3, war es so, dass wir den Stoff aus der normalen Grundschule lernten, die aber von der 1. und 2. Klasse auf 3 Jahre aufgeteilt wurden. Kurz gesagt, sind wir so gesehen doch alle sitzen geblieben, ohne dass wir was daran ändern konnten, denn wir hatten keine Wahl. Und das wurde uns erst in unserem 4. Schuljahr klar gemacht, sodass man nicht mal was dagegen machen konnte. So war ich also dazu verdammt, 10 Schuljahre zu machen, in denen ich den Stoff aus 9 Jahren lernen sollte, wobei das letztlich nicht mal der Wahrheit entspricht, denn viele der Sachen, die man in der Hauptschule lernt, habe ich nicht mal gehabt. Irgendwie finde ich es heute banal, wenn ich darüber nachdenke, denn auch wenn meine Noten nicht gut waren und ich viele der Sachen, die wir lernten, nur schwer begriff, denke ich heute oft, dass es daran lag, dass der Unterricht so langweilig war und vor allem, dass ich tagtäglich so sehr von meinen Mitschülern gehänselt wurde, dass ich entweder alle zu Brei schlagen oder mich am liebsten erschießen wollte. Kapital. Schule. Die Schule war für mich wohl so ziemlich die härteste Zeit in meinem Leben, selbst im Vergleich zu den Jahren, in denen ich YouTube machte, was ja erst gut 5 Jahre nach meinem Abschluss anfing. Meine Schulzeit fing schon schwierig an. Anders als im Kindergarten erinnere ich mich an meinen ersten Schultag sehr genau. Angefangen hat es mit, wer kann es sich necken? Natürlich dem Schulbus. Wenn ich zurückdenke, komme ich mir irgendwie vor, als sei ich geistig zurückgeblieben. Oder so. Ich habe die ersten 3 Jahre meiner Schulzeit nicht drüber nachgedacht, aber ich wurde mit einem kleinen Bus direkt zu Hause abgeholt. Kurz gesagt, ich bin in einem dieser Busse gefahren, in die etwa 9 Personen passten, Fahrer und Beifahrer eingeschlossen. Es hatte damals Vor- und Nachteile. Dadurch, dass wir einen solch kleinen Bus hatten, gab es kein großes Gezink um Sitzplätze, wie es in dem großen Bus Jahre später der Fall war. Das war der Vorteil. Der Nachteil war, dass man, wenn man mal neben jemanden saß, den man nicht mochte oder den man prinzipiell nicht abkonnte, keine Wahl hatte, sich umzusetzen oder generell ihm oder ihr aus dem Weg zu gehen. Da wir alle mehr oder weniger gleich alt waren, gab es keine Großen, die die Kleinen ärgerten, jedenfalls nicht in diesem Sinne. Die Ältesten unter uns waren 9 oder 10, die Jüngsten 6, 7, und man kannte sich nach einiger Zeit genau, denn es gab in der kleinen Schule, in der ich diese 3 Jahre hatte, nur 3 Klassen. Die erste, die zweite und die dritte, mit jeweils 3 Lern, die auch immer ihre Klasse behielten. Im Prinzip war es so, dass man seine Klassen nicht wechselte. Das Jahr, in dem ich einstieg, war meine Lehrerin die Lehrerin für die erste, ihre Kollegin Gatte die zweite und der Mann unter den beiden Frauen die dritte. Im Jahr darauf waren wir die zweite und das Muster wiederholte sich entsprechend der Klassenjahre. Meine erste Fahrt in die Schule war schon eine einzige Katastrophe. Da ich einer der ersten im Bus war, saß ich ganz hinten in der Mitte, neben mir einer aus der dritten. Ich sollte vielleicht nochmal erwähnen, dass ich sehr schüchtern war. Dazu kam aber auch noch ängstlich. Ich hatte und hätte es niemals jemanden gesagt, auch wenn ich nicht weiß, ob ich durch meine Reaktionen irgendjemanden was davon zeigte. Aber ich hatte Angst vor Leuten, die älter und größer waren als ich, was irgendwie im Widerspruch stand, denn ich war immer schon groß, klar wuchs ich damals noch, aber ich war in der ersten fast so groß, die in der dritten, und in meiner ersten Jahr in der neuen Schule, also so gesehen der vierten, hatte ich bereits die Lehrerinnen allesamt überholt. Nicht mal ein Jahr später auch die männlichen Lehrer. Ich war in der 5. Klasse bereits über 1,70 viel. Wachsen konnte ich danach nicht mehr, und meine jetzige Größe ist, wenn auch enorm, nur unwesentlich gestiegen, wenn man die enorme Geschwindigkeit bedenkt, die ich die ersten 12 Jahre meines Lebens durchmachte. Jedenfalls machten mir Ältere immer Angst und ich versteckte das meistens hinter irgendwelchen Blödsinn, den ich sagte oder ach machte. An diesem ersten Tag, ich weiß nicht mehr, worum es genau ging, bei dem Gespräch bekam ich Angst vor meinem Sitznachbar, der mich neckte. Vermutlich war es nicht mal böse gemeint, aber ich habe einfach Angst bekommen. Ich trug meine Lieblingshose, auf der Antirex und ein Triceratops abgebildet waren. Jeder hatte sich jeweils ein Knie genommen. Blöde Aussage, aber ich necke, es ist klar, was ich meine. Auf einem Knie war ein grüner Trex und auf dem anderen ein rosaner Triceratops. Warum der rosa war, verstehe ich bis heute nicht. Jedenfalls erzählte ich dem anderen Jungen etwas, damit er Angst bekam und mich nicht weiter ärgerte. Ich sagte ihm, und ich wusste natürlich genauso gut wie er, dass es Blödsinn war. Wenn er mich nicht aufhören würde zu ärgern, würde der Rex kommen und ihn fressen. Er schaute mich verdutzt an und wie jeder sich denken kann, ging damit das Gehänsel erst richtig los. Was allerdings interessant war, ist, dass er selbst mich nach 1, 2 Sticheleien in Ruhe gelassen hatte. Warum, weiß ich nicht, aber ich hatte immer den Eindruck, dass ich ihm leid tat. Nach kurzer Zeit in der Schule wurde mir klar, dass ich von allen gemieden wurde, mit 1, 2 Ausnahmen, wobei auch das nur sporadisch war. Ich war der komische Sonderfall, der immer komische Geschichten erzählte und sich komisch benahm. Dass ich alleine war, hat mir wenig ausgemacht. Was aber die Hölle war, ist, dass ein Großteil meiner Mitschüler nach kurzem herausgefunden hatte, dass ich schnell weinte. Ich war ängstlich, traurig und vor allem sehr emotional. Heute kann ich mit meinen Gefühlen sehr gut umgehen, aber als Kind war das für mich die Hölle. Ich konnte kaum etwas machen, sagen oder sonst was, ohne dass mich andere ärgerten. Es war eine schlimme Zeit, so dass ich sogar in der 2. Klasse einen Brief an meine Lehrerin schrieb, dass ich die Schule verlassen würde und mir einen Job suchen will. Dieser Brief, der ja eigentlich ein Hilfeschrei sein musste, wurde stattdessen von allen ignoriert und lediglich belustigt aufgenommen. Alle, von meinen Onkels und Tanten über meine Lehrer bis hin zu meinem Vater, lachten darüber. Allerdings hatte ich damit schlafende Hunde geweckt. Auch wenn es alle lustig fanden, begann durch diesen dämlichen Brief eine Zeit, die ich in Kliniken verbrachte. Ich wurde zwar nirgends eingewiesen, aber meine Mutter schleppte mich von einem Therapeuten zum anderen. In der Zeit wurde klar, dass ich Legasthenie hatte und auch später, dass ich Aids hatte. Hyper Hyperaktive war ich nicht, das Gegenteil, ich war damit zu feiern, in einer Ecke zu sitzen und mich mit mir selbst zu beschäftigen, ob ich Gamboi spielte oder sonst was, damit war ich zu fatten. Ich stellte mich quer, wollte nicht zu diesen ganzen Therapeuten, auch wenn ich damals nicht wusste warum. Ich verbrachte monatelang in Erlangen in irgendwelchen Kliniken, war fast 2-3 Mal die Woche in irgendwelchen Therapien. Ich weiß heute kaum noch, was das alles war oder worum es ging. Wenn ich eine schon immer konnte, dann waren es Ereignisse auszublenden, die mir nicht gefielen. Wie ich das mache, weiß ich nicht. Vielleicht bin ich einfach selbstsüchtig und denke nur an mich, deswegen ist mir alles andere egal. Oder vielleicht sehe ich Sachen, die nicht aktuell direkt passieren, auch nicht als real an. Fakt ist jedenfalls, dass ich einfach mein Leben leben will. Damals, wie heute, wollte ich nichts weiter als einfach nur leben zu dürfen. Die Schulzeit ging weiter und das Gehänsel wurde immer schlimmer. Eines Tages, ich war etwa 12 oder 13, hatte ich neben dem ganzen Stress in der Schule und den ganzen Mist drumherum so die Nase voll, dass ich nicht länger leben wollte. Meine Selbstmordversuche waren irgendwie dumm, kläglich und sogar irrational. Dennoch achtete ich immer darauf, dass mich niemand dabei erwischte, weil mir klar war, wenn mich jemand dabei erwischen würde, würde ich in eine Anstalt gesperrt. Und es gab nur eine Sache, die für mich wirklich unerträglich war und ist, eingesperrt zu sein. Nichts auf der Welt macht mir solche Angst, als eingesperrt zu sein. Ich weiß nicht, woran es liegt. Vielleicht war es irgendwas in einem vorherigen Leben. Mein erster Versuch, mich umzubringen, war eigentlich mehr der Versuch zu sterben, als mich umzubringen. Ich glaubte damals noch an Gott, da ich damit auch wen auch nicht so aktive dazu erzogen wurde. Also legte ich mich eines Tages einfach auf mein Bett, schloss die Augen und versuchte, mein Herz durch bloßen Willen zum Stillstand zu bringen. Ich gebe zu, eine unmögliche Sache, wobei ich von solchen Fällen schon gehört hatte. Ich stelle die Kraft des Willens über alles andere, ob nun körperliche Stärke oder geistige, der Wille befehligt beide. Ohne Wille, keine Kraft und auch keinen Verstand. Jedenfalls war das immer meine Ansicht. Tatsächlich schaffte ich es, meinen Körper durch diese Methode zu entspannen. Natürlich starb ich nicht, aber ich schaffte es durch regelmäßige Versuche, meinen Willen zu stärken, und entdeckte einige Jahre später die Meditation. Jetzt sollte ich dazu sagen, dass ich Meditation nie wirklich aktiv nutzte, aber ich eignete mir ein wenig Wissen an, um meinen Jähzorn unter Kontrolle zu bringen. Oder besser gesagt, der Versuch, ihn unter Kontrolle zu bringen. Auch wenn ich damals gescheitert bin, so hatte es doch eine Veränderung in mir gegeben. Ich war zwar immer noch ein einziges Nervenbündel, was Emotionen anging, aber an den Tagen, an denen ich mich mehr mit Meditation beschäftigte als an anderen, fiel es sogar meinen Mitschülern auf. Eines Tages am Buschplatz nach der Schule kam ein Mitschüler zu mir, der mich bereits den ganzen Tag genervt hatte. In der Mittagspause hatte er mich damit aufgezogen, dass ich auf einem Stein, die in einem Kreis angeordnet waren, saß und die Augen geschlossen hatte. Ich hatte zwar nicht meditiert, aber ich versuchte, meine Ruhe zu bewahren. Ich hatte bereits geweint, fast zu Beginn des Schultages, und war mit den Nerven am Ende. Daher wollte ich versuchen, mich zu beruhigen. Während ich auf dem Stein saß, stupste er mich mit dem Fuß von Handen, rannte schnell zu seinen Freunden, wo er sich sicher fühlte, und schaute zu mir. Jedenfalls nahm ich das an, da ich die Augen weiter geschlossen hatte, mit dem Rücken zu ihm saß und versuchte, ihn zu ignorieren. Das wiederholte er mehrmals, während ich, ohne etwas anzuzeigen, weinte. Er stand ja hinter mir und konnte es so nicht sehen. Es gab bei mir drei Phasen. Die erste war pure Wut, bei der ich versuchte, andere zu packen und zu zertreten, was ich bei fast allen mühelos gekonnt hätte, wenn ich sie zu fassen bekam. Allerdings war mein Körper eher ein Typ Kraft als Typ Läufer. Der zweite Phase war Wut mit Tränen. Das war die Phase, in der ich Trost brauchte, aber trotzdem die Schuldigen schlagen wollte und mich selbst dafür hasste, dass ich so empfand. Die dritte Phase ist und war meine Lieblingsphase. Diese hatte ich nur, wenn ich mich unter Kontrolle hatte. Ich machte nicht die mich ärgerten verantwortlich für ihre Taten, sondern nur mich selbst. Meist saß ich dabei nur still da und weinte. Ich gab kaum bis keinen Laut von mir dabei, ob mit offenen oder geschlossenen Augen. Das war eine Phase, die viele meiner Mitschüler nicht mochten, denn es war die gefährliche Phase. Wenn man mich so weit hatte, war ein gebrochenes Körperteil schon mal nur der Auftakt. Ich war in dieser Situation immer so ruhig und bei klarem Verstand, dass ich alles genau berechnete. Wenn mir in der Zeit jemand vor die Faust lief, war er meist den Rest der Woche krank. Ich saß also weinend auf dem Stein und war genau in diesem Zustand. Er machte weiter. Irgendwann begriff er das, was nicht stimmte. In einem sorgfältigen Bogen, um mir nicht zu nahe zu kommen, ging er um mich herum, schaute mir ins Gesicht. Ich hatte die Augen noch zu, aber mein Gesicht war nass vor den Tränen, und er lachte und trifft seine Freunde. Damals wussten sie nicht, dass sie in Gefahr waren. Es war das erste Mal, dass ich die diesen Zustand erreichte, jedenfalls für die in der Schule. Es klingelte, ich stand auf, nahm meine Brotbox und wollte in die Klasse gehen, allerdings hatte ich den Vierern kaum den Rücken zugedreht. Rannten sie links und rechts an mir vorbei, dumm für sie, dass sie im Muster rannten, zwei, links, zwei, rechts und hauten mir beim Laufen auf den Hinterkopf. Ich wusste, dass der mich getreten hat, als letzter kommen würde. Sein Fehler. Er rannte rechts an mir vorbei, ich war fast einen Kopf größer als sie alle und stellte wie aus Versehen mein Bein ein wenig schräg, so dass es in die gesamte Länge hinlegte. Jetzt muss man dazu sagen, dass er eigentlich einer ist, der sich seiner Kraft bewusst ist und gerne mit anderen Streit anfing. Er vertraute gegen mich auf seine Schnelligkeit, aber wenn er wütend wurde, und das war er jetzt, war sein Selbsterhaltungstrieb viel zu schwach. Da ich mich normalerweise ungern schlug und so was er aus dem Weg zu gehen versuchte, war er dabei mir weniger vorsichtig. Er sprang auf und wollte mich schlagen, als der Lehrer ihn sah und anschrie, dass er das lassen soll und in die Klasse soll. Er schaute mich an, schlug seine Faust in seine Hand und sagte nur, du bist nach der Schule tot. Normalerweise reagierte ich auf so eine Drohung ängstlich, aber ich war in dem Moment so wütend und so klar im Kopf, dass ich mich vor ihn handstellte, auf ihn herabschaute und sagte, lass es bleiben. Er starrte mich verwundert an, aber ich drückte ihn zur Seite und ging. Normalerweise hätte er mich direkt geschlagen, als ich ihn anfasste, aber der Lehrer sah uns noch zu und solche Zeugen brauchte er nicht. Ich hatte die restlichen zwei Stunden darauf gewartet, dass meine Angst sich einstellen würde, aber ich blieb in diesem vollkommen klaren und wütenden Zustand. Am Bus stand ich wie üblich hinten, ich ließ mir immer Zeit beim Einsteigen, weniger Gedrängel. Mein Platz wurde seit einigen Jahren freigehalten, daher hatte ich es nicht eilig. Es war mehr Zufall, dass ich in die richtige Richtung schaute als Absicht. Er kam auf mich zu, hinter ihm seine Freunde, die dieses Mal nur zwei waren. Er warf seinen Rucksack ab und seine Jacke. Beides nahmen seine Freunde und ballten sich, damit sie nichts verpassten. Alle freuten sich, weil ich bekanntermaßen ein Feigling war und, was alle glaubten, ein Schwächling. Ein großes aber folges, Baby. Ich sollte vorher noch ein paar Dinge klarstellen. Zunächst mal, ich hasste und hasse Gewalt. Wen man einander schlägt, hinterlässt es auch bei einem selbst Spuren. Ich machte allerdings seit einigen Jahren Kampfsport, wenn auch nicht mit einem richtigen Lehrer, sondern mehr hatte ich verschiedene Stile ausprobiert. Durch einige in der Verwandtschaft war ich auf den Geschmack gekommen und so hatte ich hier und da Tricks gelernt. Stark war ich auch, ich hatte zu Hause von meinem Geld ein Trainingsgerät gekauft, das ich neben der Schule arbeitete, hatte Vorteile. Ich war nie schlank und sportlich, aber noch so viel, dass ich einen Kampf, den ich kämpfte, immer gewann. Zumindest bis dahin. Zur Klärung, da ich bei meiner Erzählung keinen klaren Zeitstrang folge, ich war zu dem Zeitpunkt 15. Von all den Sachen wusste keiner von meinen Mitschülern was, bis auf drei Leute, von denen einer hinter mir am Bus stand, der andere nachsitzen musste, also nicht hier war, und dumm wie die Situation war, einer krank. Er kam auf mich zu und beleidigte mich weiter. Er stand darauf, eine Show aus sowas zu machen. Als er bis auf drei Meter an mich herangetreten war, spürte ich immer noch keine Angst. Mir war auch vorher schon klar, dass ich ihn platt machen kann. Aber, wie ich sagte, ich hasste es zu kämpfen. Wenn ich ihn schlagen würde, wusste ich, dass ich es bereuen würde. Er tanzte um mich herum, schnell und schlank wie er war. Aber wie gesagt, mit fast einem Kopf kleiner war er für mich keine Gefahr. Er hat mit leichte Knuffs auf den Bauch, sprang schnell zurück und alle lachten. Ich selbst stand nur da und sagte nichts und bewegte mich nicht. Ich hätte ihn von den fünf Schlägern, die er mir verpasst hatte, vier mit deinem Schlag vergelten können. Worauf genau ich wartete, wusste ich nicht, aber ich wartete. Meine Reglosigkeit brachte alle zum Lachen. Und ich hörte mehrere was von Angsthase sagen. Es waren genau vier Schulen, die an diesem Busplatz standen, und alle, die in den vier Bussen von den acht an der Haltestelle standen, kannten mich und wussten, dass ich kaum reagieren würde. Wie es aussah, merkte niemand, dass ich heute anders war als sonst. Ich weinte nicht, ich schrie nicht, ich machte keinerlei Anstalten, irgendwas zu machen. Der Bus hinter mir ging auf, dann drehte ich mich um und wollte gehen. Ich war stolz auf mich, dass ich nichts gemacht hatte. In dem Moment, in dem ich mich bückte, um meine Tasche aufzuheben, wusste ich, dass er die Chancen nutzen würde. Bevor er mich erreicht hatte, stand ich aufrecht, hatte mich zu ihm gewandt. Er wollte zurückspringen, war aber, da er etwa drei Meter weg stand und seine Geschwindigkeit nutzte, um mich zu demütigen, zu schnell, und bevor er ausweichen konnte, trat ich ihm ins Gesicht. Der Schlag war stark, da ich schon mit armen Kraft atmete, aber durch fast ein jahrzehntägliches Fahrradfahren über mehrere Kilometer waren meine Beine noch stärker. Und mir war in dem Moment alles so egal, und ich hatte solche Wut auf ihn, dass ich das erste Mal in meinem Leben einen anderen Menschen wirklich wehtun wollte. Mein Tritt war so stark, dass er nach hinten auf den Boden kippte und sogar ein 2 Zentimeter über den Boden schlitterte. In dem Moment war alles so still, dass man eine Stecknadel hätte fallen können. Jedenfalls für mich. In Wirklichkeit schrien alle um mich herum. Einer aus der Wirtschaftsschule, ein Typ, der sogar größer war als ich, packte mich an der Schulter, drückte mir meinen Rucksack in die Hand und sagte, nur ein Wort, geh. Ich blieb stehen, die anderen, und das überraschte mich, sahen mich nicht ängstlich an, wie ich es vermutlich in solch einer Situation Situation getan hätte, die mich anschaute, sahen mich mit Hass in den Augen an. Ich war kein Schläger, war ich nie gewesen und würde ich auch nicht in der Zukunft sein. Ich wusste, am nächsten Tag war wieder alles so wie vorher. Das stimmte nur teilweise. Ich setzte mich in den Bus und fuhr nach Hause. Später bekam ich einen Anruf von den Direktoren und wurde gefragt, was passiert sei. Ich habe es geschildert und mir wurde gesagt, dass ich 2 Wochen von der Schule verweisen bin. Außerdem käme ein verschärfter Verweis. Ich war während der Telefonate immer noch wütend, ohne zu wissen warum. Als ich aufgelegt hatte, ging ich achselzuckend in mein Zimmer, legte ein Videospiel ein und entspannte mich. Einer meiner Mitschüler, der bei mir in der Nähe wohnte, einer der wenigen drei, den ich kannte, brachte mir die Hausaufgaben und den Stoß vor, damit ich nichts verpasste. Als ob das bei mir einen Unterschied gemacht hatte. Er hing nicht oft mit mir rum. In der Schule mieden wir uns nicht, weil wir uns hassten, sondern mochten. Schon damals war es so, dass die ich mochte, in der Öffentlichkeit wegschubste, damit nur ich der Schlechte abbekam. So war es mir lieber. Wir saßen auf meinem Sofa und schauten einen Film, Dreckernhart, als ich meinte, passt irgendwie zu mir, findest nicht? Er sah mich an und fragte, was ich meinte. Dann hab ich gesagt, naja, sieh dir Draco doch mal an. Der letzte Drache auf der Welt, von so vielen gehasst und gejagt. Doch ruhig, geduldig und besonnen und stark, fügte mein Freund hinzu. Ich grinste. Er wusste, dass ich Drachen mochte, das wussten viele. Ich unterhielt mich nach dem Film noch eine Weile über die Eigenschaften von Drachen und die ich an ihnen schätzte. Drachen waren groß, stark, mutig, geduldig und vieles mehr. Nicht alle Eigenschaften, die ich hatte. Ich war ja mehr der ängstliche Typ, aber war Mut nicht genau das, was man brauchte, um Angst zu überwinden? Ich hielt mich schon für mutig, da ich zwar ängstlicher war als viele, aber wenn es darauf ankam, konnte man auf mich zählen. Die mich kannten, und das waren nicht viele, wussten das. Das sind natürlich nur meine guten Eigenschaften, viel mehr negative habe ich auch. Ich hatte nach dem Gespräch noch eine Woche, in der ich zu Hause sein musste. Mir war es egal, ich hatte die Hausaufgaben in meine Schultasche gestopft, größtenteils unangetastet, da es eine Art Rebellion gegen meine Lehre war, die immer stillschweigend zusahen, wenn ich angegangen wurde. Ich wusste, dass das Ärger geben würde, war mir öfter im Moment aber egal. Ich hatte mir die Hausaufgaben rausgesucht, die ich möchte, darunter Biogeschichte und Sozialkunde. Außerdem Psych, wobei das mehr ein Aufsatz wurde als ein Beitrag. Als ich Montag wieder in die Schule ging, wunderte ich mich schon im Schulbus. Einige sahen mich immer noch wütend und feindselig an. Mir stand einer dieser Tage bevor, auf die ich keinen Bock hatte. Der vor mir saß, drehte sich auf dem Sitz um und meinte, na Drache, gut gefühlt nach dem Kampf? Bevor ich ihn fragen konnte, warum er mich Drachen nannte, rief der Busfahrer, dass er sich vernünftig hinsetzen soll. Ich beschloss, es zu ignorieren. Jetzt wollten sie mich also damit aufziehen, dass ich Drachen cool fand? Das war kläglich. Ich öffnete meine Schultasche und holte meinen tragbaren DVD-Player heraus und hörte gelangweilt Musik auf der fast eine Stunde andauernde Fahrt. In der Schule angekommen, lief ich über den Schulhof, immer noch meine Musik im Ohr, während einige, die an mir vorbeiliefen, irgendwas zuriefen, zu sehr auf meine Musik konzentriert und dazu meine lauten Kopfhörer musste ich von den Lippen ablesen, indem ich nie sonderlich gut werden dürfte. Das einzige, was ich im Nachhinein wohl immer erkennen werde, ist das Wort Drache. Ich weiß bis heute nicht, was die Leute zu mir sagten, aber es ist mir auch egal. Zurück im Klassenzimmer. Nach 2 Wochen setzte ich mich auf meinen Platz, nur dumm, dass in der Zwischenzeit die Sitzordnung und die Tische geändert wurden. Etwas ratlos schaute ich in die Klasse und fragte mich, wo ich sitzen würde. Der Lehrer, der offenbar was in der Tasche vergessen hatte, als er ins Lehrerzimmer ging, kam zurück und sah meinen Blick. Rainer, du sitzt bitte da drüben. Er zeigte auf einen Einzelplatz, der von allen anderen weg stand. Alle Stühle und Plätze waren so angeordnet, dass die gerade auf die Tafel schauen konnten. Mein Platz war sie weit weg und so anders aufgestellt, wie es in dem Raum nur ging. Es war, und das würde wohl jeder so sehen, der das Bild vor Augen hat, offensichtlich, dass ich der Außenseiter war. Als ob mein Lehrer bei dem Spott und Mobbing mitmachte, grinste er mich an. Jeder andere hätte es vermutlich als Spott und Diskriminierung gesehen, und tatsächlich würde ich das jetzt so viele Jahre später ebenfalls so sehen, aber damals war mir das lieber. Ich hatte kein Problem damit, alleine zu sitzen. Im Gegenteil, ich wusste aus den vergangenen Jahren, dass ich am besten lernte, wen ich alleine saß. Das war ein Fakt. Und wen ich alleine saß, konnten mich andere Schüler auch nicht ablenken oder ärgern. Zusammengefasst heißt das, eine Geste, die zweifellos, und ich weiß, dass es so ist, diskriminierend gemeint war, war für mich ein Segen als ein Fluch. Obwohl ich mit am weitesten Weg von der Schule wohnte, waren wir doch immer mit die Ersten in der Klasse. Ich wusste, dass der, den ich geschlagen hatte, in der Parallelklasse auch bald kommen müsste. So wie ich ihn einschätzte, würde er direkt nachschauen, ob ich wieder der war, und mir unter Garantie wieder die Hölle heiß machen. Mir war klar, ich dieses Mal wieder so reagieren würde, wie sie es von mir gewohnt waren. Ich war inzwischen ja in der 8. Klasse. Es gab inzwischen schon mehr, die mich nicht mehr ärgerten. Man könnte sagen, sie sind erwachsen geworden. Ich hatte meinen DVD-Player aufgeklappt, schaute mir und und er wählt an, während ich die Schule um ein wenig Strom erleichterte, um meinen Akku zu laden. Ich hatte Kopfhörer drinnen und schaute auf den Film, also merkte ich nicht, wie er hereinkam. Irgendwann schaute ich auf und sah ihn. Er saß mit dem Oberkörper zu mir, aber dem Gesicht zu einer unserer Mitschülerinnen, mit der er sich offenbar unterhielt. Ich achtete nicht weiter auf ihn und unsere Blicke kreuzten sich kurz, als ich wieder auf den Film schaute. Ich drückte den Knopf, damit ich die angezeigte Uhrzeit sah. Es war fast Zeit für den Unterricht. Ich räumte alles weg, setzte mich ordentlich hin und schaute in den Stundenplan, was als erstes anstand. Es dauerte einen Moment, bis ich merkte, dass jemand an meinem Tisch stand. Ich schaute auf und sah, dass er vor mir stand. Was wollte er? Eine Revanche? Ich seufzte und wartet, vielleicht würde er mich direkt schlagen verdient. Hätte ich es nach dem Schlag, den ich ihn verpasst hatte. Auf der Nase hatte er noch eine Art Pflaster. Ich hatte eigentlich gedacht, ich hätte ihm die Nase gebrochen und die könnte doch in 2 Wochen nicht schon wieder verheilt sein, oder? Ich hatte damit gerechnet, dass er mindestens noch 2 oder 3 Wochen eine Art Gips tragen musste. Für den eitlen Typ kein Schaden, wie ich fand. Hey, ich sah ihn Fragen an. Was wollte er von mir? Er räusperte sich und fing nochmal an. Hey, das neulich war echt scheiße. Ich schaute auf meinen Stundenplan und beachtete ihn nicht. Wen das alles war, was ihn einfiel, war er keine Antwort würdig. Er fand das scheiße? Das fand ich die letzten 9 Jahre auch, also was kratzte mich das? Mir tat zwar leid, was ich getan hatte, schon allein, weil ich leicht mehr Schaden hätte anrichten können, wenn ich mich so hinreißen lassen würde, wie er es immer tat. Drache, es tut mir leid. Verdutzt sah ich auf. Was wollt ihr alle mit Drache? Er grinste etwas verlegen. Leon hat damit angefangen. Namen sind natürlich alle frei erfunden, die realen Namen haben in dem Buch ja nichts zu suchen, abgesehen von meinem eigenen, versteht sich. Ich sah ihn an. Was? Wie kommt Leon drauf, mich Drache zu nennen? Leon war der, der mich besucht hatte. Mein Freund auch, wen in der Schule niemand was davon wusste. Ich sah in die Ecke, in der er saß und zu uns her überschaute. Als er mich sah, grinste er kurz und schaute dann in sein Buch. Ich grinste innerlich. Wie auch immer, meinte ich und sah ihn wieder an. Was genau tut dir leid, dass du mir die letzten Jahre zur Hölle gemacht hast, dass du mich tagtäglich angegriffen und sowohl körperlich als auch psychisch fertig gemacht hast? Ich sollte dazu sagen, dass ich sowas heute sagen würde. Damals allerdings war ich weit zurückhaltender als heute. Was meinst du? Er schaute verwirrt. Na, dass ich dich vor 2 Wochen so geärgert hatte. Ich sah ihn an. Mir war klar, dass das nicht sein Ernst war. Vermutlich hatte ein Lehrer oder so es zu ihm gesagt. Er hielt mir die Hand hin. Und ich schaute zurück auf den Stundenplan, den ich inzwischen kannte. Ich legte ihn zur Seite und sagte nur: Hoffe, deiner Nase geht es gut. Seine Hand hatte er inzwischen zurückgezogen. Sie ist angebrochen. Innerlich spürte ich wieder den Hass in mir aufkommen, dass ich so unbeherrscht war. Dann hoffe ich, es verheilt gut. Als ich aufschaute, sah ich ihn sein Gesicht und er grinste mich schadenfroh an. Freudig auf die Gerichtsverhandlung. Ich sah ihn unbeeindruckt an. Ich schlage vor, du gehst jetzt. Mein Fuß kribbelt gerade. Es war eine leere Drohung, aber offenbar glaubte er mir fürs Erste. Sein Lächeln wich einem Schreck. Und ich konnte tatsächlich ernsthaft darüber grinsen, was ihn blass werden ließ.